Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Weinnasen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken, dem Wein-Podcast. Heute zieht guter Ton in unsere Stube ein, denn mein heutiger Gast ist Musiker. Nicht irgendein Musiker, er ist seit langen Jahren im Geschäft und zählt zu den Elektro-DJs und Produzenten. Gemeinsam mit seinem Partner Izzy hat er schon zahlreiche Tracks veröffentlicht. Angefangen hat alles direkt nach der Schule mit 17 in einem Plattenladen, in dem er seinen Partner traf. Digitalism gründeten sie dann 2004. Lassen wir uns das mal alles von ihm persönlich erzählen. Herzlich willkommen, Jens.
Hi.
Wie geht es dir?
sehr gut. Spätsommer, wir haben jetzt gerade mal ein paar Tage frei, wo wir nicht spielen. Jetzt können wir uns mal kurz auf das, weil das jetzt nun gerade, wo wir das aufzeichnen, stattfindet, das Reeperbahn-Festival konzentrieren.
Yay.
Sind froh, dass wir dann dazu nicht unterwegs sind, hier bei uns zu Hause in Hamburg.
Aber legt ihr da auf? Macht ihr da was? Oder geht ihr als Gäste?
Nee, wir gehen als Gäste quasi und treffen halt viele Freunde aus der Industrie und gucken uns Sachen an und haben diesmal die Zeit dazu. Wir haben bis vor der Pandemie immer auch selber noch eine Party geschmissen im Golden Poodle Club.
Ah, nice.
Aber das wurde dieses Jahr ein bisschen zu knapp und jetzt die letzten zwei Jahre hat man Pause gemacht. Deswegen, wir haben ein bisschen mehr Zeit und das finde ich mal ganz gut so.
Wie war die Saison so? Jetzt ist ja so ein bisschen after Corona, geht ja wieder alles so, ne?
Es geht wieder alles, es geht auch alles drunter und drüber, weil natürlich ganz viele Geschichten werden jetzt nachgeholt, die schon seit Jahren geplant waren quasi, ne? Das wurde öfter mal geschoben und dann gab es natürlich auch neue Veranstaltungen, die dann für dieses Jahr geplant waren und so war dann der Kalender bei uns natürlich relativ voll, aber auch bei Leuten, die einfach in dieser ganzen Branche mitarbeiten und sich um Sachen wie Auf- und Abbau, Bühnentechnik, Ton, Licht und alles kümmern, die sind sehr schwer zu kriegen dieses Jahr, was natürlich für die gut ist. Die sind alle ausgebucht. Es gibt sehr, sehr viel zu tun.
Ja, und vermutlich sind ja auch dort einige, sagen wir mal, ich wollte gerade abgehauen sagen, aber durch Corona verloren gegangen so ein bisschen vielleicht auch, ne?
Ja, gibt's natürlich auch, dass dann einige irgendwann gesagt hatten, aufgrund fehlender Unterstützung vielleicht vom Staat oder Planungsunsicherheit, dass sie dann die Sparte gewechselt haben. Es gab auch am Anfang der Pandemie gab es auch viele Leute, die einfach in Impfzentren mitgearbeitet hatten oder solche Geschichten gemacht hatten. Einfach weil es war alles pausiert. Es gab einfach der Betrieb stand still quasi in der, ich sag mal, der Konzert-, Club- und Touring-Branche, Event-Branche halt. Es wurde ja alles abgesagt und da musste man sich natürlich anderweitig beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen uns heute auch beschäftigen und zwar heute ein bisschen auch mit Wein. Wie immer probieren wir etwas. Heute gibt es Weißburgunder. Ich dachte, das ist etwas, was dir vielleicht gefallen könnte. Nämlich heute mal, normalerweise frage ich mal die Gäste, was mögt ihr nicht, was interessiert euch besonders, gibt es ein Land oder eine Rebsorte. Heute habe ich mal einfach ins Blaue gegriffen.
Ja, oder ins Weiße.
Oder ins Weiße, ja. Wir haben ja schon mal einen Wein zusammen getrunken, deswegen habe ich ein gutes Gefühl, sagen wir mal so. Weißer Burgunder oder auch Pinot Blanc, Pinot Bianco, ist eine, wie man schon weiß, Weißweinrebsorte und ist seit dem 14. Jahrhundert bekannt und zählt zu den Burgundersorten. Und die Heimat ist das Rhonetal in Frankreich. Rundherum entstand aus einer Mutation aus dem Pinot Noir, also aus dem Spätburgunder, aus dem Rotwein. Und ja, ich glaube, wir fangen einfach mal an.
und schenken uns das erste Glas ein, hier aus unserer kleinen Weinkiste. Wir sitzen heute hier für, ihr könnt es ja leider nicht sehen, in dem wunderbaren Bunker von Digitalism in Hamburg. Mhm. Alter Zweiter Weltkriegsbunker.
Ja, Zivilschutzbunker.
Zivilschutzbunker, ja. Das heißt, hier haben sich die Leute früher gerettet, sozusagen.
Ja, ja, ja. Also das, der, wie gesagt, der steht hier seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ist einfach hier hochgezogen worden. Damals natürlich ohne jemanden zu fragen, aber er hat auch, das wissen wir von der Vermieterin, vielen Leuten, also das wurde auch echt genutzt und das war jetzt nicht nur so, was ist das denn jetzt hier, was soll ich denn jetzt damit oder so, ne? Also das war hier in, wir sind hier in Winterhude, hier gibt es auch noch, wenn man durch die Nebenseitenstraßen geht, sieht man öfter noch solche alten so Zivilschutzbunker, die sich da so einfach zwischen den Altbauten so einfügen in die Straßenzüge. Und da muss man manchmal schon genau hingucken, weil wenn man nicht nach oben guckt und sieht, dass da auf einmal ein Gebäude ohne Fenster ist, dann kriegt man das gar nicht so mit irgendwie. Aber in Hamburg gibt es noch viele davon. Und wir sind hier schon seit, ja, ich denke mal auch so 2005 oder so.
Also seit dem Start sozusagen.
Also ja, fast seit dem Start. Wir waren vorher noch in einem anderen Bunker in ein bisschen weiter woanders in Hamburg. Da war es dann noch ein bisschen wilder. Das war dann noch so, da war der Vermieter, den kannte man nicht. Der hatte angeblich ein Loch im Bein. Und derjenige, der sich um Miete eintreiben gekümmert hat, der war wohl auch früher mal im Gefängnis oder so. Das sind alles so Stories, ob das jetzt dann so stimmt oder nicht, das wissen wir auch nicht. Aber es war ein bisschen, das war dann noch so, da konnte man dann wirklich in den Bunker noch auf Entdeckungstour gehen. Und da haben wir dann teilweise noch, dachten wir jetzt zumindest, also da, eigentlich kann das nicht sein, aber so alte so Munitionsboxen gefunden oder irgendwelche so Gerümpel, was wahrscheinlich da auch schon so seit 70 Jahren irgendwo in der Ecke rumlag oder so. Und das war so ein komplettes Labyrinth mit inklusive, das war wie im Film Aliens, wie so ein, da gab es so ein Lichtschacht oder irgendwas in der Mitte mit einer Brücke drüber und da sind wir auch ein paar Mal umgezogen und haben verschiedene Räume miterlebt und da, ja, das war, da haben wir so die allerersten Platten sozusagen produziert für Digitalism und dann sind wir in den wirklich viel netteren Bunker hier umgezogen. Da hatten wir auch Glück, weil hier was zu kriegen, das wird meistens dann in Absprache mit der Vermietung einfach weitergereicht.
Unter der Hand so, ja.
Also ja, ne, also ist schon offiziell dann natürlich, aber wenn man hier niemanden kennt,
keine Chance.
Dann hast du hier keine
Chance. Wie auf dem also, Hamburger Wohnungsmarkt. Halt,
ja, ja, genau. Hier gibt es halt eine riesen lange Warteliste. Ist halt mitten in Hamburg hier. Die Alster ist gleich um die Ecke. Und der Stadtpark und alles. Also ist schon ganz schick. So. Ja. Und wir sind hier ja schon seit Ewigkeiten, seit bald 20 Jahren oder so. Weiter oben muss man immer schön Treppen steigen, aber genau.
Ja, ja, ich habe es gerade mehr. Ich brauche heute nicht mehr zum Sport. Hier kriegt man auf jeden Fall einen knackigen Hintern. So, wir probieren den ersten Wein, damit wir nicht so uns den Mund trocken reden. Der ist vom Weingut Carbolani, das sitzt im Friaul in Norditalien. Ein Pinot Bianco 2020. Aber man merkt schon, wenn man in einem Bunker ist, dass das Riechen ein bisschen schwieriger ist, weil man natürlich hier schon so ein bisschen die Feuchte in der Luft hat oder so. Nennt man das Feuchte?
Ja, und es ist einfach keine Zirkulation.
Ja.
Wir haben natürlich so Lüftungsgeschichten hier eingebaut, aber es ist, wir wollen es natürlich auch komplett ruhig haben. Und es ist dann auch sehr, ja, ich weiß nicht, ob es, im Moment ist es wahrscheinlich noch relativ trocken, im Winter wird es feucht durch Atemluft und so weiter. Ne? Weil wir müssen ja immer zusehen, dass, wenn wir hier rausgehen, wir müssen alles ausschalten. Hier wird nicht irgendwie gelüftet, geheizt den ganzen Tag wie in der Wohnung. Ne?
Ja.
Und dann, klar, muss man dann mit einer E-Heizung dann erstmal gegen ankommen. Aber das dauert noch ein bisschen, weil die Wände hier sind so dick, dass man meistens dann da von der draußen Außenwelt quasi vom Winterwetter erst so im November, Dezember fast was mitbekommt.
Ja, es dauert eine ganze Zeit, bis also es muss lange draußen kalt sein, dass es hier drinnen ankommt.
Ja, genau.
Und umgekehrt, so, wenn der Sommer kommt, dauert es auch
Ozean
ein paar Tage.
Wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, genau.
Aber im Sommer wird es dann ja auch nicht richtig heiß hier drin, ne?
Doch.
Ja.
Ja. Also das, da ist dann schon. Da, selbst wenn es dann mal ein kühler Tag im Sommer ist mit Regen draußen, dann muss man sich schon Shorts und so mitbringen hier, die so beläuft auf jeden
Fall.
Nice.
So, salut.
Salut.
Ja, ich habe schon mal einen Schluck probiert. Ich finde ihn. Sehr würzig. Mm. Mhm. Lecker und würzig.
Ich finde ja.
So zitronig so ein bisschen, finde ich. So eine angenehme Säure.
Ja.
Trinkst du viel Wein?
Ja.
Sehr gut.
Ja, doch. Ja, schon. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich noch mehr ausprobiert. Im Moment bin ich einfach nur.
Schenk Einmachstriche.
Ja, so, ich bin so ein bisschen auf Rosé im Moment hängen geblieben oder so, aber. Der ist auf jeden Fall richtig lecker. Also, und der ist auch nicht so. Das braucht immer was im Abgang, wo man dann nicht so sagt, ist ja irgendwie ein bisschen wässrig.
Mhm. Da gibt's nee, das ist er nicht, ne?
Genau, der hat so. Ich weiß nicht, wie du das dann bezeichnen würdest als Experte, aber ich. Irgendwie boah, so.
Dünn vielleicht.
Oder Biss oder so, ich habe keine Ahnung.
Auf Rosé sind ja irgendwie gerade alle hängen geblieben.
Ja, war ja auch Sommer, ne?
Also. Ja, es ist so, jeden, den ich frage zur Zeit wegen dem Podcast, ja, lass mal Rosé probieren. Ja, nee, alle wollen Rosé, ja, wir können nicht nur Rosé-Folgen machen. Das ist ganz gut. Aber es gibt ja genug Alternativen.
Ja, klar, nee, und Weiß, da bin ich auch immer für zu haben, auf jeden Fall.
Ihr habt euch im Plattenladen kennengelernt. Easy
ja.
Und du.
Ja.
Easy, dein Partner.
Ja, das war Anfang der 2000er hier in Hamburg. Das war ein Plattenladen, der war unter der Bahnstrecke am Dammtor. Und daneben war Harley Davidson und so alles. Das war immer relativ laut, weil die ganzen ICEs und S-Bahnen und alle sind immer, alle zwei Minuten war immer Gegrummel. Ne, und dann hat alles gewackelt. Aber es war eine tolle Ecke. Und da haben wir uns, ich habe da angefangen auszuhelfen, immer nach der Schule, so weil mich das interessiert hatte.
Hast du da schon Musik gemacht?
Ich hatte immer schon zu Hause versucht, Musik zu machen. Meistens dann mit Hilfe vom Computer und einem Keyboard oder irgendwie so. Auch schon immer, ja, auch in den 90ern irgendwie schon immer so aus so hobbymäßig so ein bisschen. Ich hatte mal versucht, mich da so ein bisschen zu beteiligen. Also, weil wir haben immer alle viel Musik gehört und dann hatte ich angefangen, es gab hier in Hamburg, gab es OK Radio damals. Mhm. Und da gab es, ist jetzt eine Legende, der war auch Journalist und Redakteur bei MTV, dann als es in Deutschland angefangen hatte, Gerd Bischoff. Der hatte damals seine wöchentliche Dance-Charts-Sendung und da gab es immer zwei Stunden lang die aktuellen Clubscheiben ausgespielt, 12-Minuten-Versionen und so weiter von Platte, und das war eine ganz andere Welt und das fand ich so faszinierend, da wollte ich irgendwie mitmachen und das war auch so Musik, die findest du halt nirgendwo, ne? Also im Radio sonst kannst du das nicht mitschneiden, auf CD gibt's das alles nicht, damals so, ne?
Aber schon auch damals dann, immer Elektro?
Nee, es ging mit House los, mhm. Ne? House-Music und Garage und ja, ein bisschen Techno natürlich auch. Also ich bin auch mit Trance und melodischem Zeug aufgewachsen. Das hat mich immer angesprochen, weil ich immer, ich stehe sehr auf so soundtrackige Geschichten. Weil meine Eltern, die haben auch immer viel, so von denen kenne ich das alles, so Ennio Morricone gehört und John Williams und das fand ich immer sehr, sehr faszinierend und spannend. Und dann so melodische Sachen, die dann aufkam in den 90ern, so, wo es ein bisschen angetrans war oder so, das fand ich richtig gut. Und dann, gab es dann halt diese Sendung auf OK Radio, und die musste man dann, da musste man wach bleiben. Das war relativ spät dann immer, und das musste man aufzeichnen, und dann hatte man es aber auch nur auf Kassette. Und ne, oder du musst den Plattenladen und musst dir einen teuren Plattenspieler damals für 1000 D-Mark oder irgendwas kaufen. Das war natürlich sehr weit entfernt vom Machbaren, wenn man irgendwie 15 ist oder so.
Aber war das schwer, sich es beizubringen, Musik zu machen? Oder?
Ich sag jetzt mal nein. Also du musst ja einfach nur rumprobieren, und dann irgendwann gab es auch Software, die dir dabei geholfen hat. Und ich war ganz früher, war ich auch in der Musikschule mal so ein bisschen für Orgel, Keyboard, so, da weiß ich nicht, da war ich irgendwie 10 oder so. Da hat man dann so, also ich kann das jetzt alles gar nicht mehr so fließend irgendwie Noten lesen, spielen oder irgendwas, aber zumindest hat man dann so eine Grundgeschichte davon mitgenommen. Das geht einem nicht verloren, irgendwie so wie Fahrradfahren. Da musst du dann nicht mehr so drüber nachdenken irgendwie. Und dann immer ein bisschen rumexperimentiert, da ein Kabel angeschlossen, da dann was aufgenommen und das dann auf wieder mit dem richtigen Kabel, Soundkarte aus dem 90er-Jahre-PC irgendwie dann auf Kassette aufgenommen, und das war es dann so, ne? Und dann irgendwann gab es dann CD-Brenner, da wurde es dann spannend, da konnte man dann auch CDs brennen für andere Leute und denen was mitgeben,
ja,
ne? Also das war so eine alte Zeit.
Erinnern.
Und vor allem da war das dann noch so, CD-Brenner, das war noch am Anfang so holprig, da musstest du immer beten und Daumen drücken,
dass das durchläuft.
Ja, dass er nicht irgendwie da sich verschreibt.
Vorgang
und so.
Abgebrochen.
Ja. Und dann wieder, noch eine neue CD, wir probieren es nochmal. Das war schon krass.
Das kenne ich auch noch, ja. Und hat Izzy damals schon Musik gemacht, als ihr euch kennengelernt habt? Oder war der auch eher so am Start, irgendwie was auszuprobieren?
Ja. Nee, der war auch immer, der hat auch früh schon immer, also wir kannten uns ja dann erst seit dem Plattenladen, aber ich weiß, dass er auch früh angefangen hat, sich gerne zu beteiligen, wenn irgendwo Partys waren oder und so, dass er sich da um die Musik kümmert und so. Und dann am Anfang, dann hatten wir noch aufgelegt, als wir Schüler waren, dann, also ne, zwei Kassettendecks oder so, und dann versucht, manchmal konnte man so ein bisschen die Play-Taste nur halb drücken, und dann wurde das ein bisschen schneller abgespielt und so, da gab es so ein paar Tricks irgendwie. Aber das war immer schon spannend. Dann, als wir dann uns kennengelernt hatten im Plattenladen, dann haben wir auch dann, also da hat er dann auch, so wie ich, auch viel rumexperimentiert zu Hause mit neuer Software und so weiter. Und dann auch einfach irgendwelche Sachen rausgeklatscht, und dann haben wir uns das immer im Laden auf laut angehört, irgendwie nachmittags, wenn dann zwischendurch mal keiner da war, und das war ganz cool, da konnten wir auflegen, üben und alles laut hören, wie wir Lust hatten.
Und gibt's eine Aufteilung, der eine macht dies, der andere macht das, oder sitzt ihr einfach zusammen, probiert zusammen rum und ich drehe mal hier ran, ich drehe mal da dran und sagt, ah, das ist ja cool.
Ja, so, also so ein bisschen so ist das schon, ne? Also es ist ja
ein bisschen
schwierig.
Wie mit Lego spielen.
Ja, also ist ja schwierig. Wir sind natürlich keine klassische Band, das heißt, es ist nicht so, dass jetzt einer da mit der Gitarre sitzt und der andere spielt irgendwas anderes dazu und dann entwickelt sich so ein Song, sondern es ist ja alles relativ erstmal meistens erstmal offline, sage ich mal, sozusagen vorbereitet irgendwas, was wir dann abspielen, und dann so, ah, das ist ja ganz cool, okay, ne, weil das so ein bisschen programmiert werden muss vorher. Egal jetzt ob mit dem Rechner oder in anderen Gerät. Dann kommen dabei Sachen raus, dann aber separat, und dann sind das so kleine Cluster, die wir dann wieder zusammenfügen oder die dann zusammenpassen und dann so, ja, das, wir hatten doch mal diese andere Idee letzte Woche, das könnte doch da richtig gut zu passen. Und dann wird das noch mit dazugeladen und so verselbstständigt das sich dann manchmal.
Und mit Glück kommt was Großes dabei raus.
Ja, genau. Also, aber man weiß es meistens dann auch gar nicht, weil theoretisch kann alles in jede Richtung dann gehen, oder auch wenn man irgendwas hat, wo man sagt, ah, das ist jetzt, es ist okay, davon mache ich morgen noch zwei oder so. Wenn das dann die richtige Person sich mal anhört und sagt so, ja, das will ich jetzt sofort spielen, nächstes Wochenende, wenn ich irgendwo auftrete. Danke. das kannst du halt auch immer nicht so planen.
Ja, ja. Aber ihr seid ja keine, sage ich mal, ihr seid ja nur nicht vergleichbar mit Produzenten, nehmen wir was vielleicht nicht so Schönes wie Dieter Bohlen oder so, die jetzt so auf Radio-Hits gehen, ne? Also das ist ja nicht so eure Intention.
Nee. Also wenn es passiert, ist okay, aber genau, das ist nicht, das ist ja richtig so, ich sag jetzt mal, ist ja schon relativ das so formelmäßiges Handwerk.
Genau, das, also ist da, also das kann man ja, glaube ich, ne? Für den Zuhörer sagen, es gibt eigentlich, ja, es gibt Möglichkeiten, Hits mehr oder weniger vorprogrammiert zu produzieren.
Ja, natürlich. Also da gibt es auch ganz viel Theorie zu, wie dann bestimmte Songabläufe sind und so. Da gab es sogar mal eine Band, vielleicht kennen das einige noch, das war so ein Dance-Projekt aus England, The KLF.
Ja, klar.
Die haben damals, die haben das auch per Zufall, die haben viel so Kunst gemacht und haben dann sich einen Sampler gekauft, womit man dann Musik aufnehmen kann oder Sounds und damit dann wieder neue Musik machen kann, sozusagen. Und ein bisschen Equipment und haben dann ein bisschen rumprobiert und hatten dann per Zufall, die haben mit ganz wenig Geld auch gestartet, damals war es ja alles viel teurer auch noch, ne? Und dann per Zufall hatten die dann gleich irgendwie Nummer, einen Top-10-Hit oder so und haben dann so weitergearbeitet und waren dann so überrascht davon, die haben ein Buch geschrieben, das heißt The Manual, also das Handbuch, wie man in 10 Tagen einen Nummer-1-Hit produzieren kann. Das war natürlich der Stand damals, ne? Aber das ist richtig spannend zu lesen, auch sehr lustig. Und die haben es dann an die Spitze getrieben, die waren dann in den Top 10 mit ganz vielen Hits. Und haben dann bei, ich glaube, das waren die Brit Awards am Ende, eine riesen, total verrückte Show gespielt und sich danach aufgelöst und haben dann ihren ganzen Gewinn, das haben die auch gefilmt, glaube ich, verbrannt und ihren ganzen Katalog gelöscht. Also die sind halt auch extrem crazy gewesen, so. Aber es gibt halt so Formeln, ne, wenn man jetzt so zum Beispiel Strophe, Refrain, dies, das und so, wie man das ein bisschen strukturiert, das hat sich im Laufe der Jahre auch geändert. Also jetzt die Musik jetzt ist anders als, ne, vor 10, 20 Jahren, weil sich die Kanäle, wie man Musik hört und auch die Gewohnheiten geändert haben. Es gibt jetzt einige Songs, die sind nur so lang wie ein TikTok-Video.
Ja, naja.
Ist nicht mehr so wie damals alles, aber klar, man kann das auch ein bisschen studieren.
Aber wenn man sieht, es sind ja sehr häufig die gleichen Produzenten in der Hitlandschaft, ob es Calvin Harris ist oder Bruno Mars, ich weiß nicht, ob der heute überhaupt noch viel macht, aber nie, vor Jahren und in Deutschland ist es ein Dieter Bohlen. Oder
zum Beispiel, ja.
Da ist es ja auffällig, dass die eigentlich immer Sachen rausknallen und die immer funktionieren. So, ne?
Ja, ich meine, man muss sich nur bei Dieter Bohlen einmal von früher Modern Talking angucken. Die haben so viel gemacht, wenn man das mal alles vergleicht, es war ja alles relativ ähnlich.
Ja.
Ne?
Also ja,
das,
genau.
Aber das wussten die auch. Und da hatten die Bock drauf und die haben das dann einfach so durchgezogen.
Und der,
ne?
Kunde hat es ja auch gekauft. Also
genau,
wenn er es gut findet, gehören ja zwei dazu. Was war euer erster großer Hit? War das Starlight?
Davor gab es noch eine Platte, die hieß Idealistic.
Ja.
Das war quasi unsere erste eigene Platte. Damit sind wir dann in Frankreich gelandet, sozusagen auf dem Plattenlabel. Danach kam Starlight und das war so eine Geschichte, das hatten wir auch nebenbei im Studio, im alten Bunker noch fertig gemacht, aber wir wollten nur ein paar neue Sounds ausprobieren. Das ist dann irgendwo auf einer CD gelandet und ein halbes Jahr ist nichts passiert und dann irgendwann haben das ein paar Leute angefangen zu spielen und dann haben die hinterher erzählt, dass das super funktioniert hat. Und dann irgendwann wurde das immer größer und dann, ja, ich meine, vielleicht, man könnte vielleicht sagen, dass das unser erster Hit
und dann
war.
Aber kam
es ist ja
irgendwann
auch sehr
BMW und hat gesagt,
gewesen.
Oh, die möchten wir gerne für die Werbung haben. Das war das Starlight, der in der BMW-Werbung war?
Wir haben ein paar Autogeschichten gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob das Starlight war oder dann.
Bringt das für den Song und für euch einen enormen Push, so eine Werbung? Ist das dann so, dass dann nochmal viele Leute drauf anspringen und sagen, super, hör
ja, doch, drauf? Natürlich. Ja, ja, klar. Das hatten wir auch mit einem anderen Song. Ich glaube, jetzt muss ich auch wieder gucken. Ich glaube, das war so 2013 oder so. In dem Dreh. Da hatten wir noch einen Song mit einer anderen Band aus L.A. zusammen. Die haben die Vocals gemacht. Und das lief hier bei einem Telefonanbieter, sag ich mal. Es ist immer interessant, manchmal sind wir auf Tour und wir werden dann nur auf bestimmte Songs angesprochen, die kennen uns von da, von dem Song oder aus dem Spiel oder von der Autowerbung oder so, ne? Aber sonst, den anderen Kontext kennen die manchmal gar nicht und da musst du dir das nochmal ein bisschen erklären und ein bisschen vorstellen und dann hören die sich noch mehr Sachen an und auf einmal so, oh, alles klar, jetzt...
Ja, das hat nicht, da wäre ich nie drauf gekommen, aber ihr seid auch in FIFA 08 mit Pogo, glaube ich, und Circles in FIFA 12 und Shangri-La in FIFA 17, also die Fußballspieler,
FIFA war immer ganz groß bei uns, ja. Und Pogo war ja dann noch der größere Hit quasi.
Ja.
Weil Starlight war eher so eine Clubgeschichte, sage ich jetzt mal. Und Pogo lief dann sogar auch im Radio. Das war das erste Mal, da sind wir zum Festival in Belgien gefahren. Per Auto vom Flughafen mussten wir da hin. Und dann lief da auf einmal im Radio, kam dann unser Song Pogo. Und das war, ich glaube, das war wahrscheinlich 2007 oder so.
Das stelle ich mir extrem geil vor, wenn man im Auto fährt, macht das Radio an und dann hört sein eigenes Lied.
Ja, natürlich. Also das war schon was ganz, ganz, ganz Besonderes für uns. Und aber wir glauben auch, dass wir viel Musik für unterwegs machen, quasi. Mhm. Also viel Musik von uns funktioniert, gerade wenn man in Bewegung ist, ja, glaube ich.
Kann ich bestätigen. Ich höre es auch viel im Auto und beim Sport.
Ah, ja.
Ihr seid extrem gute Sportmusiker. Ja. Ja, weil es auch einen so sehr gut pushen kann. Also gerade an Tagen, wo die Motivation zum Sport nicht so hoch ist, ist ja Digitalism ein sehr guter Pusher.
Ja, super. Na, ist natürlich, liegt an der, am Tempo wahrscheinlich, an, ja, an der Energie da drin. Und natürlich sind wir auch immer, das ist so ein bisschen unser Ding. Und das kommt wahrscheinlich auch durch dem, was ich über unsere 90er sozusagen, wie wir aufgewachsen sind, erzählt hatte und die Soundtracks und das Trancige sozusagen, dass wir sehr euphorisch sind quasi und mal viel, also sehr, wir sind sehr bunt, sag ich mal, sehr, ja, sehr melodisch.
Wo seid ihr in der Welt am populärsten oder was denkst du, was ist so euer Land, wo ihr am meisten bekannt seid oder am meisten Festivals spielt oder?
Das ändert sich immer, ne? Also das, aha, ist dann auch so jedes Jahr mal wieder ein bisschen anders, je nachdem, wo der Zyklus so, wie der Zyklus gerade ist. Es ist schwierig zu sagen. Also wir haben jetzt, das fanden wir super. Wir haben jetzt dieses Jahr relativ viele Festivals in Deutschland auch gespielt. Das war toll. Wir waren aber auch in Übersee unterwegs, wir waren in Mexiko und da haben sich die Leute riesig auf uns gefreut. Das war zwei Jahre lang verschoben auch. Das ist immer toll, da zu spielen. Also es kommt immer drauf an. Letztes Jahr waren wir, da war gerade noch fast Corona-Lockdown, haben wir in Japan gespielt.
Oh, das stelle ich mir auch sehr cool.
Das war, ja, das ist natürlich auch immer der Hammer. So, aber es kommt immer drauf an. Es gibt jetzt zum Beispiel auch, wir hatten früher mal, da hatten wir in Tokio, Shibuya, war die bekannte Kreuzung, Times Square quasi,
ja,
in Tokio.
Ja, genau.
Da gab es einen riesen Plattenladen und da ist dann auch so LED-Werbung und so. Da war dann als unser erstes Album rauskam, war da so eine Werbung so mit uns drauf und das war halt so komplett wie auf einem anderen Planeten alles für uns. Ne? Das war komplett, ja, musste erstmal sacken lassen. Ne? So. Und da mussten wir dann auch, da war dann Riesenschlangen, weil wir dann da irgendwelche Autogrammstunden gegeben hatten und so. Aber das sind dann auch wieder Leute, die dann jetzt, ich sag mal fast, also so 15 Jahre später oder so, ne? Die machen jetzt was anderes oder die hören vielleicht auch andere Sachen jetzt oder es gibt auch Leute, die waren da noch gar nicht geboren, als wir das erste Album rausgebracht hatten oder so, aber hören jetzt unsere Musik. Also es sind dann auch so Generationen, die sich dann abwechseln. oder die dann rein oder raus wachsen immer. Also weil es gibt uns halt schon so lange.
Ja. Leidet ihr darunter, dass ihr manchmal auf Geburtstagen gefragt werdet, ob ihr DJ sein könnt?
Ach, das machen wir natürlich gerne.
Trauen sich das Leute? Ja, aber die erwarten ja vielleicht, dass ihr dann eher so Chartsmusik spielt.
Ich weiß nicht, man muss immer so ein bisschen kombinieren natürlich. Also wenn die Leute extra, also wenn Freunde extra fragen, ob wir da spielen können, natürlich wissen die, dass das wahrscheinlich vom Repertoire her ganz gut passen könnte, weil wir dauernd auflegen, dass wir dann ein bisschen was Partymäßig ist und dann auch natürlich was von uns oder so, weil deswegen fragen die auch uns vielleicht irgendwie, aber muss halt mal gucken, aber nee, klar.
Wir sind aber halt, generell seid ihr also, buchbar.
Wir sind immer buchbar, also ne, aber wir sind halt, wir fühlen uns verantwortlich für die Musik.
Das finde ich gut. Na, es, gut, also buchbar ist ja das eine, buchbar sind ja fast alle, aber vielleicht ja, bezahlbar ist vielleicht so ein bisschen das schwierigere Thema bei manchen. Ne?
Alle auf der Welt sind buchbar. Ja. Das ist immer die Frage, was der Kontext ist.
Ja, ne? Verstehe. Oder ich. So, ne? Hörst du, was hörst du für privat für Musik? Hast du überhaupt noch Zeit, Musik zu hören?
Ja. Nee, also wir haben eine Playliste auf unserem bei uns ist auf den Streaming-Plattformen von Digitalism auch, die füttern wir jede Woche mit neuen Tracks, die wir richtig gut finden. Da kann man mal reinhören, das ist dann von Easy und mir eine neue Auswahl immer, da kommen immer ein paar dazu jede Woche und ein paar andere fallen wieder raus. Das ist natürlich eher so ein bisschen die klubigere Ecke, sag ich mal, oder der Sound, den man sonst bei uns auch auf den Platten ein bisschen finden kann. Also da würde ich da mal reingucken.
Was hörst du Sonntagmorgen beim Frühstück mit deiner Frau?
Sonntagmorgens beim Frühstück mit meiner Frau versuche ich noch einfach nur Fenster auf und ein bisschen Ruhe. Ja. Natürlich. Geil. Nee, wir sind natürlich immer so viel unterwegs und wenn wir nicht unterwegs sind, dann sind wir im Studio und da ist es auch immer laut, ja. Und so, ne? Das ist ja klar. Aber es ist bei mir persönlich ist ganz gemischt und ich weiß auch bei Easy auch, der zum Beispiel, der sammelt alte Underground-Disco-Geschichten, türkisch Psych-Disco und was weiß ich, 70er Jahre, irgendwelche Sachen, wo du nur rankommst, wenn du irgendeinen Plattenladen irgendwo auf der Welt kennst, die sich darauf spezialisiert haben und die dann jetzt nächste Woche nochmal eine Platte davon pressen oder ne, solche
ja,
Geschichten,
das, so witzig,
das finde ich immer spannend.
Das,
ne?
Ist so, also, ich glaube, für viele Leute gar nicht nachvollziehbar, dass es Musik gibt, die nicht verfügbar ist, weil gerade heute in dieser digitalen Welt, wo einmal was veröffentlicht ist und dann ja nie mehr verschwindet,
ja.
Bei alten Sachen oder gepressten Sachen, Vinylsachen, ist es einfach anders. Ne? Da gibt es eine Anzahl und wenn die weg ist, ist die weg.
Ja, und das ist echt krass. Es gibt ja auch eine Plattform zum Beispiel, die nennt sich Bandcamp. Das ist so ein bisschen wie so ein Online-Store, aber da kann jeder sozusagen jeder Künstler oder jedes Label kann da ein Profil erstellen und direkt mit einer Mini-Kommission an deren Follower oder an, je nachdem, das ist wie ein riesen Plattenladen online quasi. MP3s, also Audio quasi verkaufen digital oder auch, viele machen auch Vinyl. Und dann gibt's manchmal Vinyl und digital zusammen. Ne? Dann hast du beides. So, dann Vinyl ist für die Sammlung und digital kannst du immer anhören. Aber manchmal ist es dann auch so, dass wenn Vinyl ausverkauft ist, kannst du auch kein Digital mehr kaufen, gibt es keine Chance. Und das ist dann natürlich, das ist frustrierend, aber auf der anderen Seite, ja, dann kümmert man sich auch wieder ein bisschen mehr darum, dass man dann die Sachen, die man wirklich toll findet, auch unterstützt und die dann auch irgendwie für die Sammlung kriegt, ne?
Hattet ihr mal Unterstützer oder hat immer alles gleich von Anfang an geklappt?
In welcher Hinsicht?
Naja, wenn man sich jung selbstständig macht mit Musik, dann kommen vielleicht auch die Eltern und sagen, Junge, willst du nicht was Richtiges lernen?
Ach so, ja, natürlich, das gehört immer dazu. Ne? Ich hatte auch damals angefangen, also das war dann Plattenladen nach der Schule nachmittags und dann wusste ich auch nicht genau, was soll ich jetzt machen, habe ich mich für Jura eingeschrieben an der Uni.
Ja.
Und dann habe ich das dann aber mittendrin. Also ich hatte schon viele Scheine so, aber hatte ich dann irgendwann, musste ich aufhören. Also ich habe mich dafür entschieden, ne? Weil einfach alles andere so gut funktioniert hatte. Also das Auflegen, die Konzerte, und dann ging das dann los mit auch Platten, die dann rauskamen von uns und so. Das fand ich dann persönlich für mich spannender. Und Gott sei Dank sitze ich jetzt hier immer noch und wir reden drüber.
Ja, ne? Ja. Gott sei Dank.
Ja.
Ja. Was war deine erste Berührung mit Wein, wo wir gerade mal, ich habe gerade mal den zweiten Wein eingeschenkt, den können wir mal gerade einen Schluck schon mal nehmen hier.
Mhm. Dann mal Prost.
Das ist ein Weißburgunder Reserve von Stefan Bietighöfer aus der Pfalz. Wir haben jetzt so viel Bietighöfer in den letzten Malen probiert, weil ich den immer so gerne mag, ehrlich gesagt.
Der riecht richtig lecker.
Mhm. Kleines Weingut in der Pfalz, Demeter-Betrieb, alles quasi die höchste Form von Bio.
Oh, der ist auch, da hast du echt gute ausgewählt, muss ich sagen. Also,
der hat so eine schöne Frische, ne?
Also Weißburgunder ist halt, ja, ist halt, der ist, der kommt mir ein bisschen frischer noch vor als der davor, glaube ich. Der war noch ein bisschen, der davor hatte, war vielleicht noch einen Tick komplexer. Ich weiß aber, das sind so Begriffe, das musst du sagen.
Der erste Wein ist halt auch ein älterer Jahrgang gewesen. Das war schon 2020.
Das wird wahrscheinlich sein.
Das ist ein bisschen gereifter, ne? Das ist bei dem zweiten jetzt hier so ein bisschen frischer, ein bisschen knackiger.
Mhm.
Und ich mag sie beide, also Wein hat ja immer seine Zeit, genau wie eine Musik irgendwie gerade ihren Moment hat, wo sie passt, passt ja Wein auch zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten.
Ja, klar.
Oder zu den unterschiedlichsten Speisen, und wo der erste Wein von Cabulani vielleicht eher was zum Essen ist, ist der zweite vielleicht auch einer, den man gleich mit an die Alster nimmt und sich in die Sonne setzt.
Ja, ist so ein bisschen, und das soll jetzt nicht abwertend sein, sondern das ist so ein bisschen Kühlbox, so, ne? Mhm. Also ich glaube, das wäre perfekt.
Ja.
So schön irgendwie, da muss er auch
in der Tasche
raus in die Sonne und so.
Ja, finde ich auch. Was war, kannst du dich an deine erste Berührung mit Wein noch erinnern?
Ja.
Oh Gott, das finde ich mal gut, dass
ich hatte das bis ich musste bis eben überlegen, aber ganz klar, zu Hause bei meinen Eltern gab es immer, ich glaube, das war immer Go-To Rot, war immer, das war, glaube ich, ich sage jetzt mal Côte du Rhône oder so. Ich weiß nicht, was wäre, welches gut oder so, aber da gab es immer.
Hauswein.
On tap. So.
Ja.
Das hat zu allem irgendwie gepasst, irgendwie, da, weil ich hatte mich dann da auch so dran gewöhnt, immer, also so geschmacklich, sag ich mal, ne? Das war das, und dann Weiß ging bei mir relativ spät los. Ich war am Anfang, wir hatten auch, ganz ehrlich, wir hatten sogar im ersten Bunkerstudio hatten wir dann auch teilweise so, ich sag mal, Kreativnächte, wo wir dann Tankstelle, Rotwein aus dem Kühlschrank oder so.
Ja, kenn ich auch noch von früher.
Also grausam, aber musste wohl sein, sag ich es mal so.
Aus heutiger Sicht ist das grausam, aber es hat früher funktioniert, ne?
Ja, genau. Und es war, war okay, so, also, aber es war auch, da war es rot, und dann irgendwann, ich hatte irgendwann später erst mit Weiß angefangen. Ich fand Rot immer so ein bisschen irgendwie ein bisschen, also weil der halt meistens nicht gekühlt ist,
ja,
konntest du mehr rausschmecken, so ein bisschen.
Das stimmt.
Und viel Essen war immer, da war es dann gut, das mit Rot zusammen zu kombinieren oder so, aber irgendwann bin ich dann ganz krass auf Weiß umgeschwungen, und ich trinke ganz wenig Rot nur noch. Also es kommt immer drauf an, aber so, wenn ich irgendwie so, ja, wollen wir uns einen Wein holen, was wollen wir bestellen oder so, dann geht es meistens Richtung Weiß. Oder?
Erlebe ich genauso. Ganz viele Leute wollen eigentlich Weißwein trinken.
Also so zum Weintrinken gehen,
ja,
oder
genau.
So. Also so Rot ist dann meistens so, weiß nicht, so im Winter vielleicht und so, ne?
Das sehe ich genauso. So erlebe ich das bei ganz vielen Leuten so. Rotwein ist Winter, Rotwein ist immer ein Essen.
Mhm.
Und bei mir war es genauso, ich bin eigentlich eher mit Rotwein angefangen, bin dann eher, na gut, dann bin ich irgendwann in den Weinhandel gekommen, dann war alles da, aber wenn ich mich heute sehe, trinke ich auch meistens Weiß, aber das liegt tatsächlich auch oft an den Leuten, die dabei sind, die sagen, sie hätten gerne Weiß. Ich trinke, neulich hatte ich mal wieder so ein paar Rotweintage und ich muss sagen, Rotwein ist auch schon was Schönes.
Ja, natürlich. Und dann, manchmal muss er auch gekühlt sein, wenn du irgendwo im Süden bist oder
ja,
so.
Ja, dann,
ne?
Muss er also angekühlt dann, sein, ja.
Dann, und dann ist es auch genau richtig, so vom Geschmack her oder so. Oder manchmal schmeckt das am besten aus, ganz ehrlich, bist du irgendwo in Frankreich oder so auf dem Land und dann gibt es einen Plastikbecher.
Ja.
Ne? So, und dann hat das alles aber trotzdem irgendwie die richtige Temperatur und so und das alles passt.
Also ne? Es passt, genau. Halt der, und ja. Ja, das ist, es ist ja auch häufig so, dass man Winzer im Burgund oder so sieht, die in ihren Weinbergen sitzen und die teuerste Flasche Wein aufmachen und am Ende trinken sie ihren Wein aus einem Wasserglas und daraus trinkt man halt. In Italien ist es auch nicht anders. Klar kann man Weingläser nutzen, aber oft werden auch einfach auf dem Weingut und während der Ernte und so auch einfach aus, ist auch praktischer, die zu transportieren und so, brechen nicht so schnell kaputt, Wassergläser benutzt und es funktioniert ja auch und ich kenne das natürlich auch in Frankreich oder in der Toskana am Pool sitzen und dann gibt es natürlich aus Sicherheitsgründen Plastikgläser und es geht auch. Und ich hatte, letzte Woche war gerade Lars Haider, der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, zu Gast und da hatten wir auch kurz darüber gesprochen, wie schlimm er es fand oder findet, so aus Kunststoffgläsern zu trinken. Er war auf einer Veranstaltung, hochwertige Veranstaltung, gibt es Wein aus Plastikgläsern. Okay, da muss das vielleicht nicht sein.
Nee, ja, also da ist das mein Problem da meistens, dass sie zu warm sind.
Ja.
Weil das Plastik ist dann so warm.
Genau.
Ja, und das so ein Glasglas ist dann halt schön, das hält kühl.
Genau.
Ja, so auch gerade jetzt bei unserem Weißwein.
Da müsste man schon fast wieder einen Eiswürfel reinmachen.
Ja, genau. Aber also ich meine dann auch so diese geriffelten weißen Becher, diese kleinen, so wo man sich dann so zwei übereinander und da kannst du einen Kaffee sonst reingießen oder so, weißt du, so die Dinger, das funktioniert einfach, wenn da die Umgebung stimmt, ne?
Ja, das finde ich auch, wenn die Umgebung stimmt, ist das Glas nicht mehr das Wichtigste.
Genau, ja.
Ja, das ist gut. Wenn ihr essen geht, wer sucht den Wein aus? Du oder deine Frau? Oder wenn du Gäste dabei hast, lässt du es gerne andere machen oder übernimmst du das schon?
Also kommt drauf an, wer. Wenn du dabei bist, dann überlasse ich dir das. Nee, es kommt, man muss die Leute um sich rum ein bisschen kennen und es gibt immer welche, die wollen unbedingt aussuchen, weil die sehr speziell, die mögen das, aber das nicht und dies und dann musst du die einfach aussuchen lassen. So. Also auch wenn du selber wahrscheinlich vielleicht was anderes bestellen würdest oder so, das ist dann okay, das gehört dann dazu. Aber wenn ich so mit meiner Frau essen gehe, ich gucke da mal drüber, ich gebe ihr Vorschläge, aber am Ende meistens gehen wir dann doch Richtung irgendwas, was wir beide auch schon irgendwie kennen.
Ja,
so ein bisschen.
Ja.
So, ne?
Häufig so.
Ja.
Ja, ich werd, wenn ich dabei bin, natürlich immer gebeten, den Wein auszusuchen. Bin dazu übergegangen zu sagen, nee, sucht mal irgendwas aus, dann probiere ich auch mal was anderes.
Bist du dann sauer, wenn du den nicht magst?
Nee, wenn es ganz schlimm ist, greife ich ein. Also wenn sich jemand dafür entscheidet, dass er was ganz Schlimmes bestellen möchte, dann würde ich mein Veto einlegen. Ansonsten, aber das passiert sehr selten. Ich bin dann eher so, dass ich es mitmache und die Reaktion der anderen dann beobachte, ob ihnen ihre Wahl selber gefällt oder nicht und dann versuche ich ihnen vielleicht zu erklären, dann, wie man auf einer Weinkarte was Besseres finden kann oder so.
Ja.
Aber das ist halt unheimlich schwer für die Leute, weil diese Weinkarten unheimlich umfangreich sind, unheimlich viel bieten und man sich halt so genau meistens damit nicht auskennt und die Leute, die Weinkarten schreiben, vergessen halt eigentlich immer so ein bisschen, wo der Koch irgendwie zig Zeilen hat, um noch dazu zu schreiben, was drin ist und wie es schmeckt. Und beim Essen kennt man es natürlich, man irgendwie weiß jeder, wie eine Roulade schmeckt oder eine Schnitzel schmeckt. Es ist bei Wein halt so vielfältig, dass sich oft irgendwie noch die ein, zwei Zeilen gespart werden, das zu beschreiben. Und da würde man den
Aber
Leuten einfach viel Hilfe
haben. Das, meinst du, das wäre eigentlich super, also das mit dazu zu packen? Weil wahrscheinlich relativ subjektiv, aber
beschreiben kann man es schon, das denke ich schon und Geschmack ist immer subjektiv, aber du würdest den Leuten halt helfen, weil es ist tatsächlich so, dass die Leute häufig, wenn sie die Weinkarte dann haben und sind in einem, keine Ahnung, Date oder Geschäftstermin und sie müssen Wein bestellen, es fast in so eine blöde Situation bekommen, weil sie halt Angst kriegen, weil sie halt gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann hangeln sie sich da lang und gucken, okay, was kenne ich überhaupt ansatzweise?
Ja, oder dann, was ist dann doch fast nicht das günstigste, sondern
genau,
so
gucken dann ein bisschen nach dem Preis auch, was auch nicht immer der richtige Rat ist.
Nee.
Und dann kann es sein, dass sie vielleicht sagen, okay, ich kenne die und die Rebsorte und bestellen dann was, was aber vielleicht von der Machart gar nicht so ist, wie sie es mögen. Mhm. Das ist ja auch noch das Problem.
Das kenne
ich auch. Sauvignon Blanc muss ja auch nicht unbedingt gut schmecken.
Ja, ja, genau. Also so, es gibt ja manchmal, ich orientiere mich immer so ein bisschen nach erstmal Rot oder Weiß oder wie auch immer und dann so ein bisschen nach Region oder auch vor allem so, ja, so Traube oder es gibt ja auch Regionen, die sind dann einfach, die machen nur das. So, zum Beispiel hatte ich letztens wieder, ist mir wieder eingefallen, fand ich früher mal ganz toll, aber da gibt es auch ganz viele verschiedene natürlich, so Picpoul de Pinay.
Ah,
so.
Ja, ja.
Ne, da, aber da weiß ich so, das finde ich super, das ganze Ding. So.
Hatten wir neulich auch einen Podcast.
Aber gibt es natürlich viele verschiedene, auch gibt es bessere, schlechtere oder so. Ne? Aber das ist dann auch so, das wäre dann so, dann weißt du, wo du da ungefähr landest. So. Aber es gibt dann, oder du bestellst dann irgendein Alvarinho oder so.
Ja.
Super, ja, aber auch der kann heavy sein oder
kann leicht
spritzig
sein, kann
so,
Holz
ne?
gewesen sein, kann alles
genau,
sein. So,
genau,
ne?
Also deswegen auch da, selbst wenn du es kennst, ne? Dann am Ende hilft dir nur die Kenntnis des Weinguts wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Ne? Also, oder du hast irgendwie wirklich jemanden im Service, der dich beraten kann und das ist heutzutage natürlich leider häufig nicht mehr der Fall.
Ja, oft wird dann auch irgendwas gepusht oder so.
Genau,
oder,
genau. Ja. Nehmen Sie mal lieber den.
Und also viel Beratung finde ich dann auch, also oftmals, also wenn die gut sind, dann funktioniert es, aber ganz viel, das funktioniert einfach nicht, weil das dann auch eher so, was die selber gerne trinken, ist.
Das
so.
Stimmt. Haben wir auch schon oft erlebt, dass wir in einem Restaurant sind und dass die eigentlich was verkauft wird, was derjenige gerne mag, aber
genau,
der versucht
genau.
sich gar nicht in die Situation des Gastes zu versetzen. So, ne?
Ja,
oder was essen die gerade?
Ja.
Sehr häufig der Fall. Ist eigentlich immer ein bisschen schade, ja. Das nervt. Ja, schöner Wein.
Mhm.
Welchen Wein hast du immer zu Hause? Gibt es so einen Standard, den du sagst, den haben wir immer im Kühlschrank?
Ich glaube, so ein Côte de Provence oder so.
Ja,
glaube ich.
Das braucht man.
Der ist immer am Start, immer gekühlt. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Und ganz ehrlich, der ist auch richtig günstig.
Ja.
Aber der ist super. Der schmeckt uns persönlich besser als so ein. Es gibt so diese. Wenn du irgendwo unterwegs bist, am Mittelmeer oder in Miami oder irgendwas, so, es gibt dann so einige Weingüter. Die exportieren überall hin und alle kennen es.
Ja.
Und das schmeckt auch gut, aber das wird dann so für das Fünffache verkauft und so, ne? Und
ja, das
ist
stimmt.
einfach nur eine Marke, ne? So.
Genau.
Und ich weiß, es ist einfach so ein No-Name, so, aber da ist auf jeden Fall Grenache mit drin. Grenache finde ich selber als Traube sehr cool.
Ja,
egal, ob im Rosé oder im oder welche Farbe auch immer.
Ja.
Weil das einfach so pfeffrig ist irgendwie. Und das bringt immer. Ja, es ist immer noch so ein extra, so spicy irgendwie so, weiß ich nicht.
Ja, muss man den nächsten Urlaub ja schon fast wieder in Frankreich planen hier.
Ja.
So, jetzt habe ich hier nochmal einen Wein eingeschenkt und zwar kommt der von Josef E. Moser. Das ist ein ganz netter Winzer vom Wagram in Österreich, weißer Burgunder, Fassreserve 60, hat 60 Monate auf der Hefe gelegen, ist 2016er Jahrgang. Im großen Holzfass wurde das ausgebaut und ich bin mal sehr gespannt, was du dazu sagst, weil das ist jetzt was ganz anderes. Es wird jetzt nicht mehr ganz so frisch wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Oh, aber
der riecht aber schon mal sehr gut, muss ich sagen.
Ja, man hat gleich diese vom Holz diese Vanille natürlich in der Nase.
Boah, mm. Ja.
Und der bringt so eine, der hat gleich so eine, der bringt so eine Wärme mit, ne?
Ja.
So eine Cremigkeit und so eine Wärme.
Ja, der ist weniger spritzig.
Genau.
Der hat halt, der ist, gereift. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Auf jeden Fall, da ist noch viel, da ist Story dahinter, sag ich mal.
Der braucht wahrscheinlich ein paar Minuten mal Luft. der wird sich, glaube ich, noch unheimlich gut entwickeln. Und ja, das ist fast schon, finde ich, so ein Meditationswein an einem Freitagabend, wo man irgendwie jetzt nicht vielleicht an Wasser sitzt, sondern irgendwie, oh, keine Ahnung, wo man sitzt, aber wo man so ein romantisches Gespräch hat, tiefgründiges Gespräch mit schöner Aussicht, da finde ich, ist das ein guter Wein. Oder ich glaube, es ist auch ein extrem guter Wein zum Wiener Schnitzel ist.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Weil da ist dann ja auch immer so ein bisschen Zitrone noch mit drauf und ein bisschen Kartoffel-Gurkensalat vielleicht dabei im Preis. Ich glaube, dass das
ja,
mit dem Fett vom Schnitzel,
so ein bisschen,
glaube ich, sehr gut passt.
Wenn du jetzt hier sagst, auch durch das Holz ein bisschen Vanille und so. Und da, Schnitzel ist ja auch, da ist ja immer irgendwas, was ein bisschen süßlich ist, ja, dann dabei. Ne?
Genau.
Also deswegen könnte das natürlich
sehr
gut passen.
Das, glaube ich, harmoniert sehr, sehr gut. Den probieren wir in einer Minute nochmal, wenn er ein bisschen Luft gekriegt hat.
Ja.
Was geht denn jetzt aktuell? Was sind denn eure aktuellen Pläne bei Digitalism? Macht ihr gerade irgendwie, arbeitet ihr an einem neuen Album oder?
Wir machen im Moment, also wir waren jetzt natürlich viel auf Tour unterwegs, haben die ganzen Sommerfestivals gemacht und so. Das geht jetzt auch noch weiter bis in den Oktober, bis in November rein, so.
Und dann sind die Festivals aber natürlich nicht mehr in Deutschland und Europa, sondern dann seid ihr irgendwo im Ausland.
Ja. Also wir sind jetzt, also jetzt geht es auch langsam wieder in die Clubs, ne?
Ja.
Jetzt, nächsten Monat sind wir dann in Polen unterwegs zum Beispiel, und dann geht es nach Übersee, das sind wir aber noch am Plan. Genau, jetzt wird es ja draußen wieder ein bisschen kälter, dann muss man sich wieder entweder rein begeben oder in den Süden, ne, so. wo es wärmer ist. Genau, ansonsten sind wir halt nach wie vor immer viel im Studio. Das haben wir natürlich extrem erweitert in der Pandemie. Da haben wir uns mal gefreut, dass wir so viel Zeit hatten, uns hier noch mehr auszutoben als sonst. Weil wir sonst haben wir immer kurze Wochen relativ, dann kommen wir vielleicht sonntags wieder von so einem Tourblock. Montags muss man dann erstmal irgendwie ein paar Sachen nachbearbeiten und so, und dann geht's am Donnerstag fast schon wieder los, wo man sich wieder um die Logistik fürs nächste Wochenende kümmern muss oder schon irgendwelche Sachen einchecken und organisieren und gucken, wer holt wen wie ab und so, ne? Deswegen ist das sonst immer relativ kurz. Wir machen viel Musik im Moment. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hatten wir unsere letzte Single raus. Wir haben natürlich viele Sachen in der Pipeline. Da wird jetzt auch wieder was kommen. Was nächstes Jahr angeht, da kann ich noch nicht zu viel drüber sprechen, aber
wie gesagt, irgendwas, ich höre
also,
das schon raus.
das müssen die Leute dann so rausfinden, wenn sie sich den Podcast anhören, können sie ja nochmal dran denken oder auch im nächsten Jahr. Aber wir haben auf jeden Fall, es gibt sehr viel Zeug, was wir hier im Moment im Studio haben und was irgendwie auch nach draußen drückt, so sage ich mal, an die Öffentlichkeit gelangen muss. Deswegen, wir sind hier auf jeden Fall fleißig.
Aber ihr habt ja eine gute Plattenfirma, die wird ja ordentlich trommeln für euch.
Wir sind unsere eigene Plattenfirma jetzt.
Aha.
Seit 5 Jahren jetzt.
Okay. Genau,
wir waren ja auf diversen Labels, haben auch mit Majors zusammengearbeitet und haben dann vor 5 Jahren gesagt, wir machen jetzt das alles einfach selber, wollen das mal ausprobieren, wie das so läuft, und haben seitdem alles selber veröffentlicht. Wir hatten, wir haben halt Partner so für den Vertrieb einfach, ne, das braucht man auch. Aber ansonsten machen wir im Moment alles selber, also wir machen die Musik selber, wir kümmern uns um alles, was da dazugehört.
Also
für so ein
gestalterische
Release, ne? Gestalterisch, klar, da haben wir natürlich auch Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, genau, Pressearbeit. Bei Bedarf kümmern wir uns drum. Also, ne? Und bis jetzt fanden wir das, hat uns das Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Also, es war auch eine Lernkurve natürlich. Inzwischen haben wir ganz strikte Checklisten, was noch, dass man dann auch keine Sachen vergisst. Das ist dann auch Erfahrung natürlich, aber im Prinzip heutzutage musst du ja nicht mehr überall CDs in allen Läden stehen haben, ne? Das ist ja heutzutage, kannst du ja viel einfach online freischalten am Tag der VÖ. weltweit. Und wir haben jetzt auch, war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr haben wir auch selber Platten gepresst von unserem letzten Album.
Ja.
Das ist digital rausgekommen, gerade Ende 2019. Und dann waren wir auf der Albumtour unterwegs, Anfang der Pandemie, und mussten die letzten, ich glaube, 3 Shows haben wir abgesagt oder so.
Okay, seid ihr gerade noch so mit einem blauen Auge davon gekommen?
Ja. Also es war natürlich schade, wir wollten nicht, aber wir waren dann, jetzt werden dann im März noch Hamburg und dann Köln. Das war unsere Europa-Tour so ein bisschen. Hamburg und dann Köln. Und danach haben wir dann leider absagen müssen. Das haben wir dann dieses Jahr irgendwann nachgeholt. Aber genau, da war das neue Album gerade draußen und da haben wir dann jetzt auch selber Vinyl einfach pressen lassen und die gab es dann zu kaufen. Ja, das waren wir auch jetzt stolz drauf. So, das alles selber organisiert, ne? Also,
ja, ist viel Arbeit, ne?
Ja.
Aber ihr seid happy ohne Major.
Ja, also sagen wir es mal so, im Moment, so uns fehlt jetzt gerade nichts, was vorher vielleicht da war oder so. Für uns hat sich jetzt nicht so viel geändert.
Nice, das hört sich gut an.
Ja, aber da ist auch jeder anders. Wenn jetzt Leute zu uns kommen und fragen, soll ich lieber mit dem Major arbeiten oder soll ich das alles selber machen? Es kommt immer drauf an. Ne? Also es gibt natürlich, manchmal brauchst du die Unterstützung und die Power. Aber wenn du schon vielleicht so angestupst bist und schon in Bewegung bist, schon losgefahren bist, dann, wenn du es dir leisten kannst, zeittechnisch und budgetmäßig und wie auch immer, weil es ist echt viel Arbeit in alle Richtungen. Ne?
Ja, du musst dich halt um alles kümmern.
Genau, es ist einfach alles.
Genau.
dann kann das auch spannend sein, alles selber zu machen natürlich.
Ja, auf jeden Fall ist man da ein echter Allrounder.
Ja, ja.
Keiner kann einem was erzählen. So, ich erzähle nochmal ganz kurz, was in den 2-3 Minuten mit dem Wein passiert ist. In der Nase auf jeden Fall noch nicht so viel.
Warte. Ja,
naja, also ich glaube, er wird sich noch viel weiterentwickeln. Ich glaube, man könnte den auch gut karaffieren oder so, aber der ist jetzt, finde ich, noch ein bisschen weicher und runder geworden. Ich finde ihn sowieso unfassbar gut.
Ja, der ist echt, echt lecker.
Und das erinnert mich auch schon sehr an Frankreich. Also das ist schon ein echt richtig, richtig, richtig schöner Burgunder. Welcher von den dreien ist dein Favorite, wenn du jetzt sagen musst, so, oh, das ist, glaube ich, mein Liebling.
Ich glaube, im Moment der zweite. Mhm. Aber es kommt alles immer darauf an, ja, in welchem Zusammenhang oder welche Temperatur und so.
Ja.
Aber im Moment, glaube ich, der zweite.
Mhm.
Aber ich finde die alle extrem lecker, muss ich sagen.
Ja, ist auch schwer zu sagen. Ich finde sie auch alle drei sehr gut. Aber wenn der zweite dein Liebling ist und du da bei diesem Wein an ein Musikstück denken müsstest. Das müsste dir ja sehr leicht fallen, wo du ja mit Musik dich permanent umgibst. Der ist ja, wie haben wir ihn beschrieben, dass er ein bisschen frischer ist, ein bisschen knackiger ist. Eher so ein bisschen der outgoing Summer Wine.
Ja, ich muss tatsächlich, würde ich mal...
Darf auch ein Track von euch sein, so ist nicht, ne?
Ja, nee, aber ich würde, glaube ich, auf was gehen, was uns auch mitgeprägt hat, irgendwie Mitte der 90er gab es ja Marusha.
Mit der bin ich aufgewachsen quasi.
Und die hatte einen Track, der hieß Deep.
Ja.
Das war so ein richtiges Sommerding. Da war das Video auf dem Boot, glaube ich, oder so. Deswegen muss ich jetzt nur mit Spritzig und Sommer, muss ich dann erstmal daran denken. Das hatten wir sogar in unseren Live-Shows damals, haben wir das gecovert und so. Das ist einer unserer Lieblingstracks von damals, irgendwie von 96 oder irgendwie sowas, glaube ich. Und das ist so richtig, da willst du einfach ins Wasser springen. So, das ist so, da denkst du gleich so Mittelmeer, Sommer und alles irgendwie. Also es ist, würde ich jetzt dazu mal sagen.
Deep von Marusha.
Genau, ist natürlich ein bisschen, geht eher nach vorne, ist jetzt nicht so eine, so entspannt auf die Wiese setzen.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, das würde ich mir jetzt einfach mal geben. So.
Dieb von Marussia ist ab heute auf unserer halbtrocken Spotify-Playlist für euch anzuhören. Und ich packe auch noch ein Lied drauf. Rein schon aus Prinzip packe ich Starlight drauf.
Ja, wunderbar.
Denn der Song hat mich lange in meinem Leben begleitet. Und ja, schöner Song.
Ja, der gehört damit drauf.
Das finde ich gut. Wie ich sag's immer das Gleiche. Stunde ist nichts. Wir sind schon wieder am Ende. Liebe Weinnasen, ihr könnt wie immer natürlich schreiben. Und ich bedanke mich auch wie immer für die ganzen tollen Zuschriften, die wir kriegen. Wir lesen alle und wir antworten auch auf alle. Folgt uns bei Instagram, bei Spotify. Abonniert den Podcast und was man nicht alles machen kann. Und abonniert unseren Newsletter und macht einfach alles. Und hört uns zu und folgt uns weiter. Und seid auch nächste Woche wieder dabei. Am Donnerstag, wenn es heißt Halbtrocken. Jens, ich danke dir fürs Dasein.
Vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dabei sein durfte.
Und vielen Dank für diese Einblicke in die Musik.
Danke für den guten Wein.
Sehr, sehr gerne. Den trinken wir jetzt aus und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.
Auch von meiner Seite aus. Ciao, ciao.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.